In den letzten Monaten hatten wir spannende Personen aus der Apostelgeschichte kennengelernt. Zum Beispiel in Kapitel 9, den Rabbi, der gegen Gott kämpft und dann ein neuer Mensch wird, Saulus von Tarsus. Er hatte gegen Gottes Plan für sein Leben gekämpft, gegen die Verbreitung des christlichen Glaubens. Und später bringt er den christlichen Glauben bis nach Europa, bis zu uns. Und nicht nur das, sondern er schreibt auch das halbe Neue Testament. Dann in Kapitel 10 haben wir den Soldaten Cornelius gesehen. Er war Gott gefolgt und lernt ihn dann auch persönlich kennen, hat eine persönliche Begegnung mit Gott. Er wird gerettet, bekommt neues Leben. Wir hatten also einen Rabbi, der gegen Gott kämpft und Christ wird, und einen Soldaten, der Gott folgt und Christ wird. Und jetzt in Kapitel 12 sehen wir einen König, der gegen Gott kämpft und stirbt. Getötet wird, Herodes. Interessant, Saulus kämpft gegen Gott und wird gerettet, und Herodes kämpft gegen Gott und wird getötet. Wieso ist das so? Erstmal der Herodes. Wenn wir im Neuen Testament lesen, dann kann es mitunter verwirrend sein, weil da einige Herodisse auftauchen. Und wenn wir das jetzt klären wollten, wer welcher Herodes alles ist, bräuchten wir so 10 bis 15 Minuten. Die sparen wir uns erstmal. Aber kann man dann später noch näher studieren. Und manches wird auch so mit der Zeit klar. Aber vielleicht könnten wir einfach den Übertitel brutaler Herrscher nehmen, denn das passt, soweit ich weiß, auf alle Herodisse, von denen wir lesen. Nicht so sympathische Persönlichkeiten aus meiner Sicht. Aber lesen wir mal hier Apostelgeschichte 12, die ersten zwei Verse nochmal. Zu dieser Zeit ging König Herodes mit äußerster Grausamkeit gegen einige Mitglieder der Gemeinde vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er enthaupten. Jakobus war ja einer der leitenden Apostel. Ihr erinnert euch, Petrus, Jakobus und passe noch wach, danke. Jakobus wird also zum ersten Märtyrer unter den Aposteln. Vers 3. Herodes merkte, dass das bei den Juden Beifall fand. Da ließ er auch Petrus verhaften. Und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote. Nach seiner Verhaftung ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. 16 Soldaten, könnte man sagen, ein bisschen übertrieben, oder? Aber außerdem, Petrus ist diesmal ja noch unbewaffnet. Aber Herodes Agrippa, der war in Rom ausgebildet. Der hatte gute Connections zu einigen Mitgliedern des Senats. Er war befreundet mit dem Kaiser Caligula, auch kein sympathischer Geselle. Und dieser König Herodes, der hatte das Gebiet von seinem Opa, Herodes dem Großen, und von seinem Onkel, Herodes Antipas, übernommen. Und diese Region eben, die unter römischer Herrschaft stand. Gleichzeitig war ihm aber auch wichtig, bei den Juden im guten Ruf zu sein. Man sagt, er wäre beschnitten und er folgte sogar einigen religiösen Riten, wahrscheinlich auch, um so eine positive Sicht von Seiten der Juden zu erleben, von der Bevölkerung. Und eine Sache, wie er sich bei den meisten Juden beliebt machen konnte, ist, wenn er die Jesus-Nachfolger verfolgt, die Gemeinde verfolgt. Denn die sahen diese Christen als eine Gefahr an. Herodes tötet also Jakobus, sie finden es toll. Okay, dann mache ich halt mit Petrus weiter. Nochmal Vers 3. Herodes merkte, dass das bei den Juden Beifall fand, da ließ er auch Petrus verhaften, und zwar während der Tage der ungesäuerten Brote. Nach seiner Verhaftung ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen, die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Also 16 Soldaten, total übertrieben, Fragezeichen. Erstmal, es waren wahrscheinlich nicht 16 Soldaten gleichzeitig, sondern 4 pro Schicht. Manche kennen das ja mit dem Schichtdienst von euch. 2 jedenfalls, an die war er gekettet, und 2 standen an der Tür. Trotzdem könnte man sagen, ziemlich übertrieben, 4 Mann für einen abzustellen. Aber wahrscheinlich wusste der Herodes, dass Petrus schon mal aus dem Gefängnis entkommen war und der wollte nicht, dass über ihn geredet wird. Aha, schon wieder. Wie peinlich, hä? Und so eine Peinlichkeit will er eben vermeiden. Vers 4b. Nach dem Passafest wollte er Petrus vor dem Volk öffentlich verurteilen. Mit verurteilen ist natürlich hier zu Tode verurteilen gemeint. Und es ist interessant, wieso will Herodes den Petrus nach dem Passafest verurteilen? Weil das im jüdischen Gesetz vorgeschrieben ist, dass man während der großen Feste niemanden zu Tode verurteilt. Aber Wolfram, warte mal, wurde Jesus nicht während des Passafests hingerichtet? Ja, genau. Und das ist der Punkt. Es wurde mehrfach deutlich, dass in mehrfacher Hinsicht das Gesetz übergangen wurde. Die Ermordung von Jesus gegen jede Regel sprach. Gleichzeitig war es aber auch nötig, dass Jesus an Passa getötet wurde, um das Fest zu erfüllen, wofür das Fest prophetisch spricht, dass Jesus selbst das Passalamm ist, was in die Freiheit führt. Mal wieder das zweite Buch Mose lesen. Okay, was sagt Johannes der Täufer schon bei der Taufe von Jesus? Siehe, das ist Gottes Lamm, Passalamm, das die Sünde der Welt trägt. Obwohl es nach jüdischem Gesetz absolut illegal war, erfüllt sich hier biblische Prophetie. Jesus wird zum Passalamm und damit zum einzigen Schlüssel zum Frieden mit Gott. Zum einzigen Schlüssel zur Freiheit und zum Leben. Okay, Jakobus ist tot, Petrus hinter Gittern. Lass uns mal persönlich werden. Petrus ist im Gefängnis und wird später befreit. Wer seine Bibel gelesen hat oder wer vorher zugehört hat, der kennt das. Jakobus wird nicht befreit. Wie kann das sein? Der eine wird hingerichtet und der andere nicht. Jakobus war doch ein genauso lebendiger Christ. Er liebte Jesus wahrscheinlich genauso wie Petrus. Er war ein genauso reifer Christ vielleicht oder in manchen Bereichen scheinbar noch reifer als Petrus. Wie kommt es also, dass der eine getötet wird und der andere nicht? Und ich frage das, weil das Christen manchmal verunsichert und verwirrt und mich ehrlich gesagt auch. Wenn ich vorbildliche Christen leiden und sterben sehe, von denen ich mir eigentlich noch jahrelang ihre Vorbildfunktion gewünscht hätte, und ich habe da einige vor Augen, das verwirrt, das verunsichert. Oder ich denke, Gott, ich weiß, du bist allmächtig. Ich weiß, du bist allwissend. Du bist gut, aber... Rest könnt ihr euch dann denken. Es ist nicht leicht, das einzusortieren. Es ist nicht leicht, damit umzugehen. Wir denken, das ist ein verfrühter Tod, ein zu kurzes Leben. Aber gleichzeitig sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Das im Alltag zu buchstabieren, ist nicht einfach. Erinnert ihr euch an Jakobus und Johannes mit ihrer Bitte zu Jesus? Also vielmehr kommen sie nicht selbst mit ihrer Bitte, sondern die Mutter. Die sagt, oh, Jesus, wäre das nicht eine schöne Sache, wenn du im Himmelreich, im Himmel bist, würdest du nicht vielleicht an deiner Rechten und deiner Linken meine zwei Söhne sitzen lassen? Jeweils auf dem Thron wäre ganz nett. Jesus schaut an der Frau vorbei, direkt zu den zwei Söhnen, von denen die Frage kommt. Und er sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Klar können wir das, ohne zu checken, wovon Jesus spricht. Ihr einem Gläser leeren, da sind wir gut, kein Problem. Und Jesus sagt, ja, ihr werdet meinen Kelch trinken. Und hier und jetzt sehen wir, was das heißt, wenn das passiert. Leute, ich bin überzeugt, als Christ bist du unsterblich. Du bist unsterblich, bis Gott mit dir fertig ist. Und wenn Gott mit dir durch ist. Was willst du dann noch hier? Wenn Gott mit mir hier auf Erden fertig ist, dann bin ich fertig. Dann bin ich bereit. Hoffe ich. Schwierig ist nur, dass wir nicht wissen, wann es soweit ist. Und manchmal merken wir eben, dass es noch nicht soweit ist. Ein paar Mal habe ich schon von einer befreundeten Familie aus Israel erzählt. Vor 5 Jahren, im November, am 8. November, ist Juventus, der Familienvater, beim Joggen plötzlich umgefallen. Wie heißt es nochmal? Schwerer Herzinfarkt, Hauptstammverschluss, mehr als 20 Minuten klinisch tot. Nach seiner Wiederbelebung kam er ins künstliche Koma, 5 Rippen gebrochen, komplettes Nierenversagen. Glücklicherweise wusste ich nicht, wie schlimm die Situation ist, deswegen habe ich für ihn gebetet und habe die Gemeinde, damals waren wir noch in Dinkelsbühl, ermutigt, lasst uns zusammen für ihn beten. Und ich habe gebetet, Jesus, der Juventus ist einer deiner besten Leute, bitte lass ihn wieder aufwachen. Und Gott hat das Wunder getan. Wochen später war er wieder beim Joggen. Ich habe mit seiner Frau telefoniert und sie sagte, wieso sie ihn jetzt relativ entspannt wieder joggen lassen kann. Sie sagte, ja, offensichtlich hat Gott noch was mit ihm vor. Jetzt, 5 Jahre später, joggt er immer noch längere Runden als, oder davon würde ich träumen, von den Runden. Egal. Offensichtlich hatte Gott noch was mit ihm vor. Und in Offenbarung 11 spricht Gott von 2 Zeugen, 2 Ölbäumen, 2 Leuchtern. Und da heißt es, wenn sie ihren Auftrag als Zeugen erfüllt haben, wird ein Tier aus dem Abgrund heraufkommen. Es wird Krieg gegen sie führen, sie besiegen und sie töten. Warum? Sie haben ihr Zeugnis vollendet. So heißt es wörtlich. Ihr Zeugnis vollendet. Offensichtlich hatte Jakobus sein Zeugnis vollendet. Der war mit dem Auftrag fertig. Und Petrus, der ist noch nicht fertig. Das scheint mir Gottes Sicht zu sein. Und so oft denken wir, das ist doch gemein, das ist ungerecht, das ist wirklich schade für Jakobus. Leute, sind wir noch ganz bei Trost? Er ist einfach schneller am Ziel angekommen als Petrus. Habt ihr die Ostergeschichte vor Augen? Nächsten Sonntag ist Ostern, da werden wir es wieder hören. Und wie krass ist das denn? Da laufen 2 Männer zum Grab. Petrus und Johannes. Der Bruder von Jakobus. Sie rennen zum Grab und der eine läuft schneller und ist schneller angekommen. Und genauso im Himmel ist eben Jakobus der erste Apostel, der ankommt. Er ist angekommen. Er hat das Ziel erreicht. Vers 5. So saß Petrus streng bewacht im Gefängnis, aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. Wie wäre es, wenn wir diesen Vers für uns übernehmen? Petrus sitzt im Gefängnis und die Gemeinde betet. Person A muss zur Chemotherapie, die Gemeinde betet. Person B kämpft mit einem Suchtproblem, die Gemeinde betet. Familie C braucht eine Arbeit und eine Wohnung, die Gemeinde betet. Und die Gemeinde spricht nicht nur eben mal schnell ein Gebet und fertig. Genau heißt es hier, die Gemeinde betete unablässig für ihn. Elberfelder übersetzt, von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet. Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde da noch eine Schippe drauflegen auf das, was wir tun? Egal, was das Problem ist, die Gemeinde betet beständig dafür. Und wenn du was hast, was dir auf dem Herzen liegt zum Gebet, dann sag es deinem Hauskreisgruppenleiter, schreib es in Church Tools in unsere Gebetskette. Es lohnt sich. Also, egal was das Problem ist, die Gemeinde betet beständig dafür, denn Gott erhört Gebete, Gott handelt durch unsere Gebete, Gott beantwortet Gebete. Vers 6. In der Nacht, bevor Herodes ihn öffentlich verurteilen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. Er war mit 2 Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zellentür Wache. Frage. Wie schläfst du, wenn du an einen Soldaten gekettet bist? Wie schläfst du, wenn du an zwei Soldaten gekettet bist? Wie schläfst du, wenn du an zwei Soldaten gekettet bist und morgen deine Hinrichtung ansteht? Es ist interessant. Der Petrus scheint kein Problem mit Schlafstörung zu haben. Der Typ wird mir immer sympathischer. Dieser Typ, der scheint in jeder Situation schlafen zu können. Auf dem Berg der Verklärung. Jesus strahlt mit übernatürlichem Leuchten. Mose und Elia tauchen auf. Ultimativ epische Situation. Petrus pennt. Jesus und die Jünger im Garten Gethsemane. Jesus sagt, hey Jungs, könnt ihr eine Stunde mit mir wach bleiben? Könnt ihr mal mit mir und für mich beten? Petrus schnarcht. Also, wenn du Schlafprobleme hast, Petrus pillen. Nein, im Ernst, ich bin überzeugt, hier im Gefängnis, da ist es nicht einfach die Müdigkeit, die ihn übermannt oder die Angst, die ihn so in Verzweiflung stürzt, dass er einfach einschläft, völlig übermannt wird. Ich glaube, der Petrus schläft, weil er tiefen Frieden hat. Tiefen Frieden trotz ultimativ krasser Situation. Er ist voll Glauben, Hoffnung und Zuversicht. Und wenn du gefragt bist, ja, wie schläfst du in der Nacht vor deiner Hinrichtung? Hier ist die Antwort. Petrus konnte schlafen, weil er weiß, morgen werde ich nicht getötet. Wolfram, wo steht das jetzt bitte? Herodes hatte Jakobus getötet und deutlich gemacht, Petrus ist Nächster in der Reihe. Aber Petrus denkt sich, mir ist es egal, was der Herodes sagt, ich werde morgen nicht getötet. Ich vertraue dem, was Jesus gesagt hat. Und was hat Jesus gesagt? Johannes 21, Amen, Amen, ich sage dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wo du wolltest, aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Petrus hatte genau zugehört und Jesus hatte doch zu ihm gesagt, wenn du alt bist. Das war vor ein paar Wochen, höchstens vor ein paar Monaten. Sagt Petrus zu dem Soldaten, ey du, ich sehe vielleicht alt aus, aber ich bin's noch nicht. Ich lege mich jetzt schlafen und dafür, dass du wach bleiben musst, kann ich nichts. Aber ich werde morgen nicht getötet, weil aus Gottes Sicht bin ich noch nicht fertig. Deshalb kann Petrus auf kaltem, harten Boden im Knast schlafen, weil er sich auf das Versprechen von Jesus verhält. Was für ein Friede. Wie geht's dir damit? Wie geht's uns damit? Können wir uns auf die Versprechen von Jesus wirklich verlassen? Oder leben wir ein unsicheres, ängstliches Leben, weil wir kein Vertrauen in Gott und sein Wort haben? Ich wünsche mir, dass wir heute Abend mit der Überzeugung ins Bett gehen, auf Gottes Verlass, auf Jesus und auf sein Wort ist Verlass. Deshalb kann ich loslassen, was mich belastet. Jesaja 26, wer unerschütterlich auf dich vertraut, dem schenkst du bleibenden Frieden. Unbezahlbar. Besser als Pillen. Hat schon mal jemand von euch so einen Frieden erlebt? Irgendwie schwierige Situationen, Frieden erlebt? Wow, danke. Richtig cool. Könnt ihr nachher beim Kaffee ein bisschen erzählen? Hat jemand mal gesagt, oder jemand hat mal gesagt, Friede ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern Frieden ist die Gegenwart Gottes. Frieden ist die Gegenwart Gottes. Und Petrus lebt in der Gegenwart Gottes. Bewusst. Selbst im Gefängnis weiß er, Jesus ist mir näher als meine Ketten. Die Gefängnistüren, die waren sowas von verschlossen. Die Türen der Gerechtigkeit hatte Herodes gründlich verrammelt. Aber eine Tür ist immer offen. Und das ist die Tür des Gebets. Deshalb zurück zu Vers 5. So saß Petrus streng bewacht im Gefängnis, aber die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn zu Gott. Gebet ist die Geheimwaffe der Gemeinde. Gebet ist die mächtigste friedliche Waffe, die es gibt. Und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, ich schließe manchmal von mir auf andere, Entschuldigung, dass wir diese Möglichkeit oft nur halbherzig einsetzen. Ich glaube, wenn wir uns abstrampeln mit allen möglichen gut gemeinten Aktionen, Veranstaltungen und so weiter, kann es sein, der Feind freut sich. Aber wenn wir wirklich beten, dann ist es, als würde eine GSG-9-Einheit auf den Grundschulfriedhof kommen, auf den Grundschulhof, wo sich die, wo der starke Viertklässler den kleinen Schulanfängerjungen runtermacht. Und dann ist auf einmal der große, starke Viertklässler ganz, ganz klein und kleinlaut. Ja, Gebet ist noch viel krasser. Gebet ist noch viel krasser, weil Gott durch sein Wort das Universum geschaffen hat. Wie krass Gebet ist, das zeigt auch ein ganz einfacher Reim, gut zu merken. Satan zittert, wenn er sieht, der kleinste Christ sich niederkniet. Satan zittert, wenn er sieht, der kleinste Christ sich niederkniet. Zungenbrecher. Gebet ist eine unglaubliche Chance. Gebet ist für uns eine unglaubliche Chance. Und genauso unglaublich ist es, dass es manchmal ein Gefängnis braucht, bis die Gemeinde anfängt zu beten. Oder? Ist doch unglaublich, wenn es erst ein Gefängnis braucht, bis wir anfangen zu beten. Wir können es auch schon vorher machen. Und wenn uns nichts anderes mehr einfällt, ja dann fangen wir an zu beten. Aber Leute, das ist kein Zeichen für Christsein. Wenn das Flugzeug abstürzt, beten alle. Der Atheist, der Agnostiker und der Christ. Wann fangen wir an zu beten? Und es ist natürlich schön, dass die Gemeinde betet. Aber ich frage mich, ob es auch ihr Lebensstil war, zu beten, bevor Petrus im Gefängnis war. Jedenfalls beten sie hier und Gott verändert die Situation. Herrlich. Vers 7, da trat ein Engel des Herrn herein und Licht erhellte den Raum. Wow, schön, schön und gut, da ist ein Engel. Es wird hell im dunklen Loch. Und was macht Petrus? Der pennt. Der bekommt gar nichts davon mit. Also muss der Engel, naja, lesen wir einfach weiter. Der Engel sagte zu ihm, hier waren wir. Der Engel weckte Petrus mit einem Stoß in die Seite und sagte, steh schnell auf. Dabei fielen Petrus die Ketten von den Händen ab. Wow, das passt zu Petrus. Manche Leute brauchen einen Schlag. Ein Schlag. Ein Schlag und ein Auftrag. Steh schnell auf. Wenn du mal wieder unsanft aus dem Schlaf geweckt wirst, könnte sein, dass ein Wunder ansteht. Vers 8. Der Engel sagte zu ihm, binde dir den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus gehorchte. Das ist mal wieder ein krasser Bibelvers. Klingt vielleicht lustig, aber so handelt Gott. Er macht das Unmögliche und möchte, dass wir das Mögliche machen. Gott macht das Außergewöhnliche und überlässt uns das Gewöhnliche. Der Engel hätte ihn ja auch übernatürlich anziehen können. Meine, wir helfen doch unseren Kindern gerne bei Dingen, die sie nicht können, aber anziehen und aufs Klo gehen, sollen sie doch bitte schön selber. Und Gott lässt uns auch manches machen, auch schön. Wir beten ja auch nicht, Gott, hilf bitte, dass ich kein Karies bekomme, dann brauche ich nicht mehr Zähne putzen. Dann sagte der Engel, wirf deinen Mantel über und folge mir. Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er gerade mit dem Engel erlebt hatte. Es kam ihm vor wie im Traum. Wow, klasse Traum, oder? Sie gingen am ersten Wachposten vorbei und auch am zweiten. Dann kamen sie zu dem eisernen Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Ist euch das mal aufgefallen? Das erste smarte Tor in der Weltgeschichte. Sie traten hinaus und gingen bis zur nächsten Straße. Dann war der Engel plötzlich verschwunden. Da kam Petrus zu sich und sagte, es ist tatsächlich wahr. Der Herr hat seine Engel gesandt. Merkt ihr was? Hier wacht Petrus langsam auf. Och, das ist ja ein Engel. Der hat mich aus der Gewalt des Herodes befreit und hat mich vor der Verurteilung bewahrt, die sich das jüdische Volk erhofft hatte. Also das Gebetstreffen hat was bewirkt, hat sich gelohnt. Der englische Prediger Thomas Watson sagt dazu, der Engel hat Petrus aus dem Gefängnis geholt, aber das Gebet hat den Engel geholt. Das ist Teamwork. Der Engel hat Petrus aus dem Gefängnis geholt, aber das Gebet hat den Engel geholt. So läuft's. Sie beten für Petrus und Gott befreit Petrus. Aber warte mal, heißt das, dass sie für Jakobus nicht gebetet haben? Glaube ich nicht. Ich denke, die haben genauso auch für den Jakobus gebetet. Okay, aber warum hat Gott denn Petrus befreit und den Jakobus nicht? Warum hat Gott das Gebet nicht beantwortet? Doch, er hat es beantwortet. Er hat Nein gesagt. Und soweit ich weiß, ist das auch eine Antwort. Dein Kind fragt dich, Papa, gibst du mir den Autoschlüssel? Nein. Einige Zeit später, Papa, gibst du mir den Autoschlüssel? Ja klar, gerne. Und das ist der Punkt. Gott ist souverän. Gott entscheidet. Und wenn wir beten, dann können wir von Gott nichts verlangen. Aber wenn wir im Glauben beten, dann muss er es doch tun. Gott ist Gott. Manche Leute lehren das, als könnten wir Gott zwingen, aber das ist Unsinn. Gott hat das Recht, unsere Gebete zu korrigieren und das ist gut so. Wir haben einige Lehrer unter uns. Wenn dir ein Schüler eine Arbeit abgibt, ja, zu dem einen sagst du, ist okay, und zu dem anderen sagst du, nee, da musst du nochmal nacharbeiten. Nimm das nochmal mit nach Hause. So sagt Jesus bei Petrus ja und bei Jakobus nein. Okay, jetzt wird es richtig lustig. Wir haben gesehen, der Engel bringt Petrus aus dem Gefängnis. Aber Petrus, der wird nicht ins Gebetstreffen reingelassen. Die Tür ist schwerer verschlossen. Es ist einfacher, den Petrus aus dem Gefängnis zu holen, als ins Gebetstreffen reinzuholen. Und wir sehen gleich, warum. Vers 12. Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus von Maria. Sie war die Mutter von Johannes, der auch Markus genannt wurde. Viele aus der Gemeinde waren dort versammelt und beteten. Petrus klopfte an das Tor. Eine Dienerin kam, um zu öffnen. Ihr Name war Rode. Sie erkannte Petrus an der Stimme. Vor lauter Freude vergaß sie, das Tor zu öffnen. Sie lief zurück ins Haus und meldete, Petrus steht vor der Tür. Klasse Szene, oder? Die Rode erkennt den Petrus an der Stimme. Sie freut sich. Sie freut sich so sehr, dass sie vergisst, die Tür aufzumachen. Leute, es ist echt nicht leicht, in ein Gebetstreffen reinzukommen. Wir haben immer freitags 18.30 Uhr, sonntags 20 Uhr. Das ist echt eine Challenge, aber ich ermutige euch, probiert dieses Abenteuer. Versucht mal, ob ihr reingelassen würdet. Heute Abend 20 Uhr hier. Okay, trau dich. Also der Petrus, der steht vor der verschlossenen Gemeindetür und drinnen diskutieren sie mit Rode, ob man ihn reinlässt. Vers 15. Die dort Versammelten sagten zu ihr, du bist verrückt. Doch sie blieb dabei. Da meinten sie, dann ist es wohl sein Engel. Wir wollen jetzt mal nicht darauf eingehen, was sie für eine Vorstellung von Engeln hatten in der Situation. Nur eine Frage. Seit wann klopfen Engel an der Tür, wenn sie rein wollen? Hatte der Engel bei Petrus am Gefängnis angeklopft? Okay, das wussten sie noch nicht. Aber hatte der Engel bei Maria angeklopft, bevor er reingegangen ist? Weihnachtsgeschichte? Nein! Die Story hatten sie bestimmt, da haben sie bestimmt Maria ausgefragt. Erzähl uns mal, also ich hätte Maria gefragt. Engel klopfen nicht an. Okay, zurück zum Gebetstreffen. Ich finde es klasse, dass sie beten. Und scheinbar trifft sich hier die komplette Gemeinde. Nicht nur die drei Leute, die nicht wissen, wie sie sonst ihre Zeit totschlagen können. Die treffen sich zum Beten. Richtig gut. Und sie beten, wie gesagt, beständig. Sie bleiben dran. Nur ein klitzekleiner Kritikpunkt an der Stelle. Sie beten offensichtlich, ohne zu erwarten, dass Gott irgendwie handelt. Denn wenn sie was erwartet hätten, dann würden sie erwarten, dass sie irgendwas von Petrus mitbekommen. Wird vielleicht seine Todesstrafe auf lebenslang umgewandelt oder so, wäre auch schon eine Gebetserhörung. Aber was macht die Gemeinde? Die einzige Person, die es für möglich hält, dass Gott das Gebet erhört, die wird lächerlich gemacht. Ja, du bist doch verrückt. Das kann doch gar nicht Petrus sein, dass er vor der Tür steht. Ja, weißt du denn nicht, dass der im Gefängnis ist? Weißt du denn nicht, wie der Herodes den abgesichert hat? Was für ein Glaube soll das denn sein? Nicht übermäßig beeindruckend. Und wisst ihr, was ich an der Bibel so toll finde? Sie ist so menschlich, sie ist so ehrlich. Da können wir uns wiederfinden. Und mit dem Glauben können wir mithalten, oder? Und trotzdem greift Gott mächtig ein. Wie bei Juventus, meinem Freund. Mein Glaube und meine Erwartungen waren ehrlich gesagt im überschaubaren Bereich. Aber Gott hat gehandelt. Wieso ist es so wichtig, das zu betonen? Erstens, es macht uns Mut. Es macht mir Mut. Und zweitens, schützt es uns vor der verbreiteten Irrlehre, dass Gott nur dann handelt oder dass er handeln muss, wenn wir genügend Glauben haben. Schlimmer noch umgekehrt. Du erlebst keine Heilung, du erlebst keine Gebetserhörung, weil du nicht genug Glauben hast. Du. Ja, wenn du es nur im Glauben beanspruchen würdest, dann hättest du es schon lange in deinen Händen. Du bist selber schuld, dass du krank bist. Das ist dein Glaube, dein Unglaube, deine Sünde. Frage, hatte die Gemeinde hier so einen unglaublich großen Glauben? Ich sehe den nicht. Hat Gott trotzdem mächtig gewirkt? Ja. Jetzt will ich natürlich nicht behaupten, dass der Glaube keine Rolle spielt. Im Gegenteil, Glaube ist wichtig. Aber wie bekommen wir ein gesundes Gleichgewicht? Und ich meine, Markus 9 hilft uns da. Da kommt ein Mann zu Jesus, dessen Sohn von einem Dämon besessen ist. Die Jünger können ihm nicht helfen und dann geht er zu Jesus und sagt, tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn du kannst? Fragt Jesus. Alles ist möglich dem, der glaubt. Jesus macht deutlich, der Glaube ist absolut wichtig. Der Vater antwortet noch sehr genial. Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Wörtlich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ehrlich. Ich glaube, aber da ist ein Teil in mir, der tut sich schwer damit. Und vielleicht gibt es hier auch jemanden, der sagt, Mensch, ich tue mich schwer, an manches zu glauben. Damit darfst du zu Jesus kommen. Und er will dir den Glauben schenken. Und dich dieses Leben, diese Freiheit erleben lassen wie Petrus. Okay, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ehrlich. Und Frage, reicht das? Reicht das Jesus? Scheinbar schon. Denn er befreit den Jungen von diesem Vater. Vers 16. Petrus aber klopfte weiter an. Endlich öffneten sie die Tür. Als sie ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Wörtlich steht hier nur, sie waren außer sich. Von Freude steht da, genau genommen, nichts im Griechischen. Offensichtlich waren sie aus meiner Sicht erstmal außer sich vor Erstaunen. Damit hatten sie nicht gerechnet. Huch, wir haben für Petrus gebetet und trotzdem ist er jetzt hier? Sie rechnen überhaupt gar nicht damit, dass sich etwas tut. Vers 17. Petrus bat mit einer Handbewegung um Ruhe, dann erzählte er ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sagte, berichtet es auch Jakobus, dem Halbbruder von Jesus, und den anderen Brüdern und Schwestern. Dann verabschiedete er sich und verließ die Stadt. Bei Tagesanbruch entstand große Aufregung unter den Soldaten. Sie fragten sich, was wohl mit Petrus geschehen war. Denn Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er war unauffindbar. Da ließ Herodes die Wachposten verhören und befahl sie, zur Hinrichtung abzuführen. Danach zog Herodes von Jerusalem nach Caesarea, wo er seinen Regierungspalast hatte. Herodes, der verzieht sich lieber aus Jerusalem, wenn die Leute jetzt doch anfangen, über ihn zu lästern, weil der Petrus schon wieder entkommen ist. Kann ich verstehen. Außerdem schön das Plätschern des Meeres, Caesarea, immer eine Reise wert. Weiter, Vers 20. Damals lag Herodes im Streit mit den Einwohnern von Tyrus und Sidon. Gemeinsam schickten sie eine Abordnung zu ihm und baten um Frieden. Sie konnten sogar den königlichen Palastvorsteher Blastus als Fürsprecher gewinnen. Die Einwohner von Tyrus und Sidon waren nämlich auf Nahrungsmittel aus dem Gebiet des Königs angewiesen. Es war der Tag, an dem das Ende des Streits feierlich verkündet werden sollte. Herodes legte seine königlichen Gewänder an und nahm auf der Rednertribüne Platz. Dann hielt er eine Ansprache an die Abordnung. Das Volk rief ihm zu: Da hören wir die Stimme eines Gottes und nicht die eines Menschen. Wow, die Leute, die scheinen ja ihm echt schmeicheln zu wollen. Und der Herodes lässt es sich gefallen, obwohl er es besser weiß. Wie geht es weiter? Wir kommen zum Schluss im doppelten Sinne. Vers 23. Im selben Augenblick strafte ihn der Engel des Herrn, weil er nicht Gott die Ehre gab. Wörtlich sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn. Ein Schlag. Der römische Geschichtsschreiber Josephus berichtet noch darüber, am zweiten Tag des Festes in Caesarea trug Herodes ein silberfolienartiges Gewand, das glitzerte in der Sonne. Das war für die damalige Verhältnisse ein unglaublicher Lichteffekt. Vielleicht hat das mit dazu beigetragen, dass sie ihn als Gott verehren wollen. Er wurde von Würmern zerfressen und starb. Der jüdische Josephus schreibt dazu auch weiter, weil Herodes ihrer göttlichen Schmeichelei nicht widerspricht, wurde er von Würmern zerfressen und starb. Josephus nennt uns noch ein paar mehr Details. Herodes litt 5 Tage und starb dann nach vielen Schmerzen. Jetzt fragen kritische Bibelleser, ja, war das wirklich ein Schlag Gottes? Oder ist das vielleicht eher so ein Geschichtchen? Für mich keine Frage, steht hier drin, aber es gibt Forscher, Wissenschaftler, die gute Erklärungen haben, die auch Zweiflern an dem Punkt helfen. Es könnte zum Beispiel eine durch einen Bandwurm geplatzte Zyste sein, die zum Tod geführt hat. Und ich habe überlegt, ob ich euch den etwas unappetitlichen wissenschaftlichen Bericht von Dr. Gene Slotin Morton übersetze, aber dann habe ich an die Gnade gedacht. Jedenfalls wird darin bestätigt, dass so gerade in dieser Gegend Menschen immer wieder plötzlich zu Tode gekommen sind. Aber Herodes eigentliches Problem war nicht, dass er von Würmern zerfressen wurde. Sein eigentliches Problem, sein eigentlicher Fehler ist, dass er Gott nicht die Ehre gibt. Wir sehen also, das Kapitel endet ganz anders, als es beginnt. Es beginnt mit dem Herodes, der mit seinen Muskeln spielt. Jakobus geköpft, ja, Petrus im Gefängnis, hu. Aber es endet damit, dass Petrus frei ist und Herodes tot. Ich habe überlegt, ob ich die Predigt überschreiben soll, wer zuletzt lacht. Der ewige König stellt König Herodes aber sowas von in den Schatten. Und das möchte ich, dass wir es heute mitnehmen. Gott steht über allem. Es reicht ein Schlag. Ein Schlag von Gott. Ein liebevoller Schlag in die Seite von Petrus und er wacht auf. Er kommt in die Freiheit. Oder ein Schlag bei Herodes. Und das ist vorbei. Was immer deine Situation ist, ein Schlag. Mit einem Schlag kann Gott alles verändern. Und es ist gut, auf seiner Seite zu stehen. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen vor Jesus Christus und bekennen, dass er der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters, so lesen wir es. So ging es weiter, so geht es weiter und so wird es weitergehen. Das Wort Gottes aber breitete sich immer weiter aus. Nachdem Barnabas und Saulus in Jerusalem ihren Auftrag erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück. Johannes Markus nahm sie mit. Gottes Wort breitete sich weiter aus und es breitet sich weiter aus. Wer einen weltweiten Horizont hat, der sieht das. Gottes Wort breitet sich aktuell massiv weiter aus. Wir sollten nicht nur die deutschen Mitgliederzahlen in Kirchen vor Augen haben. Gottes Wort breitet sich weiter aus. Und Gott gebraucht einfache Leute wie dich und wie mich dafür, seine gute Nachricht, seine Liebe in dieser Welt groß zu machen. Lass uns beten. Herr, danke für dein Wort. Danke, dass es lebendig ist und wirkt, dass du in uns wirkst. Herr, und ich bitte dich, dass du mich und uns auch mal mit einem Schlag wächst, wenn das dran ist, dass wir in neue Freiheiten kommen, dass wir in das Leben reinkommen, was du für uns hast und dass wir dein Leben weitergeben können. Bitte gib uns den Mut, ja, dich zu bitten, zu glauben, zu vertrauen, auch als Gemeinde in eine neue Tiefe des Gebets zu kommen. In Jesu Namen. Amen.